Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Als ich Theologie studiert hatte, kam in Deutschland eine Buchreihe raus, die hieß Finale, auf Englisch Left Behind. Kam schon die Jahre davor raus, aber ich habe sie während meines Studiums gelesen, von Tim LaHaye und Jerry B. Jenkins. Und in diesem Buch-Epos muss man schon nennen, denn es sind 12 Bücher im Deutschen geworden. Geplant war eine Trilogie von 3 Büchern, aber es wurden 12 Bücher. Darum ging es, Left Behind, Finale, zurückgeblieben. Da ging es um die Endzeit. Und diese Bücher, vielleicht hat der ein oder andere von euch sie auch gelesen, diese Bücher haben eine ganz spezielle Sicht auf die Endzeit. Auf die komme ich nachher noch zu sprechen. Du kannst auf Amazon, habe ich gesehen, gibt es die Verfilmung aus dem Jahr 2014 mit Nicolas Cage. Da kannst du dir sie anschauen und dir ein Bild davon machen, was ich meine und wie, ja, was das eigentlich so eine Buchreihe war. Sehr spannend auf jeden Fall. Ich weiß, ich habe nicht alle. Ich glaube, ich habe 9 oder 10 oder so gelesen. Dann kamen die letzten Bücher, hat dann immer so ein bisschen gedauert, bis sie rauskamen. Dann habe ich den Faden verloren und habe sie nicht fertig gelesen. Aber letzten Endes haben diese Bücher eine ganz zentrale Antwort gefunden. Leben wir in der Endzeit? So, ich sage dir jetzt nicht die Antwort, die du darin in den Büchern findest, aber du kannst es ja schon denken. Und das ist unsere Frage heute. Leben wir in der Endzeit? Das ist eine Frage, die Christen seit 2 Jahrtausenden beschäftigt, also seit Jesus gestorben, auferstanden und dann wieder in den Himmel zurückgekehrt ist. Seitdem beschäftigen sich Christen mit dieser Frage. Ich finde die Frage wichtig, unter anderem noch ein zweiter Strang, warum sie wichtig wird, das wirst du am Ende der Podcast-Folge auch merken. Aber jetzt vorab ist sozusagen mir wichtig, weißt du, wenn es um die Endzeit geht, da wird viel Nonsens erzählt. Oft geht es um einen gewissen Hype, um etwas mystisch Faszinierendes. Und leider geht es manchmal auch so in Richtung Verschwörung und Geschwurbel und hat mit biblischen Aussagen nicht mehr viel zu tun. Und manchmal geht es dann so, also sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ich kenne so manche Endzeit-Freaks oder Endzeit-Nerds. Für die gibt es echt kaum mehr ein anderes Thema, als dir pausenlos um die Ohren zu hauen, dass wir in der Endzeit leben. Das an sich wäre ja noch nicht mal schlimm oder verkehrt. Aber dann kommen eben so Argumente, wo du denkst, Alter, wo hast du das eigentlich geklaut? Ja? Wo bist du hängen geblieben? So, und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, wenn das für jemand so das zentrale Thema wird. Denn, das will ich dir gleich vorab sagen, die Frage, ob wir in der Endzeit leben oder nicht, ist nicht die zentrale Frage des christlichen Glaubens, aber, und auch das wirst du hoffentlich am Ende dieses Podcasts dann gemerkt haben, diese Frage tangiert sehr, sehr viel Zentrales in unserem christlichen Glauben. Und natürlich letzten Endes auch die Frage, wenn wir in der Endzeit leben und je nachdem, wie wir das auch mit den Jahreszahlen, die in der Bibel so stehen, ernst nehmen, wie wir die interpretieren, erleben wir die Wiederkunft von Jesus wieder oder nicht? Und auch da sage ich dir ganz ehrlich, Jesus sagt es selber in der Bibel, dass er die Stunde nicht weiß, sondern einzig der Vater im Himmel. Also lauf weg, wo irgendwo spekuliert wird, oh, Jesus könnte im Jahr 2028 wiederkommen oder 2045 oder keine Ahnung was. Ganz ehrlich, also ich gebe dir einfach Einblick so in meinen Umgang damit. Wenn ich sowas lese oder höre, dass jemand die Zahl berechnet, die Jahreszahl oder selbst einen Zeitraum, dann höre ich da maximal zu, um zu hören, wie er auf so einen Quatsch kommt. Aber ich weiß schon, ich werde dieser Person nicht glauben, weil sie sich gegen die Bibel stellt. Jesus selber sagt, er weiß es nicht, wann es sein wird, sondern einzig der Vater im Himmel weiß es und kein Mensch weiß es. Und natürlich, es hat, also von Nostradamus bis hin zu anderen großen, auch Theologen, christlichen Theologen, die Menschheit reizt es von jeher zu überlegen, ey, wann ist eigentlich das Ende der Welt und so weiter. Aber nochmal, und das ist mir sehr wichtig, wenn dir jemand sagt, in diesem Jahr ist es, also Jahr XY oder in einem gewissen Zeitraum von Jahren, dann bitte ich dich wirklich, also sei ganz, ganz vorsichtig, was du diesem Menschen sonst noch glaubst. Denn er lehrt gegen die Bibel. Trotzdem höre ich mir das dann manchmal an oder lese dann, wenn es ein Artikel ist, lese ich auch weiter, weil es mich einfach interessiert, wie kommt die Person auf die Idee und welche Indizien gibt es. Und dann ist es manchmal schon so, dass es Gedanken gibt, die ich interessant finde und denke, ah ja, das regt mich zum Nachdenken an, aber ich frage mich halt immer, wie kann man so vermessen sein, als Mensch sagen zu können, dann und dann oder in dem und dem Zeitraum kommt Jesus wieder, wenn wir in der Bibel selber wissen, dass es kein Mensch weiß. Also das ist mir ein Rätsel. Mein Podcast heißt Einfach Glauben. Das heißt, wir wollen die Dinge nicht komplizierter machen, als sie schon sind. Das heißt aber auch, wir wollen komplexe Themen uns anschauen und ich möchte sie dir so aufbereiten, sozusagen, dass sie einfach sind. Nicht im Sinne von trivial, aber dass sie deinem Glaubensleben helfen. Endzeit, dieser Begriff, beinhaltet ja, dass etwas zu Ende geht. Und mit Endzeit, für jeden, der sich jetzt damit noch nicht so befasst hat, ich muss ja immer schauen, weißt du, ich bin Theologe, ich bin Pfarrer, das ist ja mein Wasser, in dem ich schwimme, sozusagen. Und nicht jeder Begriff, den ich gebrauche, und ich werde dir nachher wunderschöne Fremdwörter um die Ohren ballern, nicht jeder Begriff ist so geläufig. Deswegen, Endzeit bedeutet die letzte Zeit, das Ende des diesseitigen irdischen Zeitalters. Bis dann, so ist es ja die Überzeugung von uns Christen, die Ewigkeit bei Gott beginnt. Also ewiges Leben beginnt jetzt schon. Johannes 4 ist für mich da eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle, wo Jesus selber darüber lehrt. Aber die Herrlichkeit bei Gott, der Himmel, so wie das umgangssprachlich heißt, das beginnt nach dieser Endzeit. Und deswegen ist natürlich die Frage auch wichtig, leben wir in der Endzeit, weil das bedeutet ja, dass wir kurz, wie auch immer dieses kurz verstanden wird, davor stehen, dass der Himmel sich realisiert. Also ich rede gerne auch von Zeitaltern, also weil ich eben davon überzeugt bin, dass ewiges Leben im Sinne von qualitativem göttlichem Leben schon beginnt in dem Moment, wo du Christ wirst. Aber es bildet sich halt die Realität in unserer irdischen Diesseitigkeit ab und nicht in einer göttlichen Jenseitigkeit. Und wenn du jetzt diesen Podcast in aller Ruhe hörst, dann empfehle ich dir deine Bibel spätestens jetzt rauszuholen. Wenn du ihn unterwegs hörst oder beim Kochen hörst oder so, dann empfehle ich dir, hör gut zu und schau nachher in die Shownotes, denn dort sind dann die Bibelstellen auch drin. Nur finde ich es immer hilfreich, wenn du schon während des Podcasts einfach die Bibelstellen mitliest, weil es wird ein paar Bibelstellen heute geben. Logisch, ich möchte ja biblisch lehren und nicht einfach nur weitergeben, was ich so denke. Ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Das ist die Übersetzung, die ich verwende. Ich will dir einen Abschnitt erstmal lesen aus dem Neuen Testament, aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Diesen Brief hat Paulus geschrieben, wahrscheinlich so um das Jahr 50, 51 nach Christus. Also relativ bald nach all dem, was um Jesus passiert ist, all dem, was um Paulus passiert ist. Es ist sehr wahrscheinlich der erste Brief oder zumindest einer der ersten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18, die lese ich jetzt gleich, da beschreibt Paulus, wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt und vor allem, was das für uns jetzt und hier und heute bedeutet. Und nun, Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht von den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben, werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Und ich finde gerade diesen letzten Satz so genial. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Das heißt, die Frage nach der Endzeit, die Frage nach der Wiederkunft von Jesus soll für uns Trost sein und keine Drohung oder nichts Ungewisses oder nichts, wovor wir Angst haben müssen. Endzeit ist die Zeit, die zu Ende geht, bevor ein Neuanfang geschieht, die Neuschöpfung und Jesus wiederkommt. Und das ist klar, das ist auch für Paulus klar. Paulus schreibt es dann in Vers 14 am Ende, Pünktchen, 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 wenn Jesus kommt. Oder dann auch später mit ihm zusammen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgewerden und so weiter, um dem Herrn zu begegnen. Also das bedeutet für Paulus und überhaupt fürs ganze Neue Testament oder auch ja, in der Gesamtschau sozusagen, ist vollkommen klar, das Ende dieses Zeitalters ist die Wiederkunft von Jesus. Und das ist grundlegend wichtig. Denn, weißt du, wir steuern nicht auf einen dritten Weltkrieg zu, der dann alles auslöscht. Wir steuern nicht auf eine atomare Vernichtung der ganzen Menschheit zu. Wir steuern auch nicht auf eine Vernichtung der Menschheit durch den Klimawandel zu. Nein, Christen richten sich, wenn sie ihren Blick in die Zukunft richten, an dem, was in der Bibel steht. Und das bedeutet, Jesus kommt wieder. Das ist unsere Hoffnung. Und es gibt nun, und jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ein in die Materie, es gibt einige Modelle oder Überlegungen, wie man sich die Endzeit vorstellen kann. Ich will es hier vereinfachen auf drei Modelle. Und diese drei Modelle, die sind ganz entscheidend oder hängen ganz entscheidend von einem biblischen Text ab, nämlich Offenbarung 20, Vers 1 bis 6. In Offenbarung 20, Vers 1 bis 6 wird das sogenannte tausendjährige Reich beschrieben. Und an diesem tausendjährigen Reich, das am Ende dieses Zeitalters sein wird, sozusagen der Übergang zum neuen Zeitalter, zur Ewigkeit, so, was ist mit diesem tausendjährigen Reich? Jetzt lesen wir erstmal zusammen, also schlag deine Bibel auf, habe ich dir ja vorhin gesagt, diese Verse, Offenbarung 20, 1 bis 6, und dann sage ich dir, dann stelle ich dir die drei Modelle vor. Ich stelle sie dir dann vor und dann kannst du nämlich schon mal gleich einen Weg mitgehen. Also Offenbarung 20, 1 bis 6. Vorbemerkung, Johannes. Johannes schreibt ja die Offenbarung, also der Jünger von Jesus, und die allermeisten Texte der Offenbarung sind sogenannte Visionen, also Dinge, die Johannes von Gott geschenkt bekommt, dass er sie sieht in seinem inneren Auge, in seiner Vorstellung. Aber es ist mehr als nur ein Gedanke oder eine Idee oder eine Fantasie, sondern es sind Visionen, göttliche Visionen, die Gott ihm schenkt. Und er leitet es ganz oft ein, dann sah ich. Und genau das eben auch hier. Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette in der Hand hatte. Er packte den Drachen, die alte Schlange, den Teufel, der Satan, und legte ihn für 1000 Jahre in Ketten. Der Engel warf ihn in den Abgrund und verschloss und versiegelte ihn, so dass der Satan die Völker bis zum Ablauf der 1000 Jahre nicht mehr verführen konnte. Danach muss er noch einmal für kurze Zeit losgelassen werden. Dann sah ich Throne, auf die sich Menschen setzten, die Vollmacht erhielten, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die getötet worden waren, weil sie Jesus bezeugt und das Wort Gottes verkündet hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand getragen. Sie wurden wieder lebendig und herrschten 1000 Jahre lang mit Christus. Die übrigen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vorüber waren. Das ist die erste Auferstehung. Glücklich und heilig sind die, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Über sie hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester von Gott und Christus sein und 1000 Jahre lang mit ihm herrschen. Und du siehst schon, hier ist von der ersten Auferstehung, zweiten Auferstehung, zweiter Tod und so weiter die Rede. Das Endgericht, das Weltgericht, der jüngste Tag, die Bibel hat da ja verschiedene Begriffe dafür, der kommt dann noch, und das ist dann sozusagen der zweite Tod oder die zweite Auferstehung zum ewigen Leben oder zur ewigen Verdammnis, also Himmel oder Hölle. So, dieses tausendjährige Reich. Das steht nun in der Bibel, das wird eben stattfinden, aufgerichtet werden. Und jetzt ist die Frage, kommt Jesus vor diesem tausendjährigen Reich? Kommt Jesus nach dem tausendjährigen Reich? Oder ist das tausendjährige Reich gar nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinn zu verstehen? Und abhängig davon, wie du das definierst oder interpretierst, hast du ein gewisses Modell. Und da gibt es eben jetzt drei Modelle, das sind nicht alle Modelle, aber für mich sind es die drei wichtigsten Modelle, und andere Modelle leiten sich davon ab. Deswegen stelle ich dir nur diese drei vor, weil es ist schon, glaube ich, Brain, wie sagt man, Futter genug. 1000 Jahre, also mille grazie, ne, kennst du vielleicht, sorry, wenn ich jetzt alle italienisch sprechende Menschen damit irgendwie vor den Kopf stoße, ich kann kein Italienisch, aber heißt ja eigentlich 1000 Dank. Mille ist 1000, annus das Jahr. Und dann gibt es diesen sogenannten oder den Begriff des Prämillennialismus und es gibt den Begriff des Postmillennialismus und den Begriff des Amillennialismus. Und das bedeutet Prä, Post und A. Du musst dir einfach merken, Prä ist vor, Post ist nach, also wir leben in der Zeit, im Zeitalter der Postmoderne, also der Nachmoderne. Und A ist immer nicht. Also A religiös heißt zum Beispiel nicht religiös. A musikalisch kann man sagen, ist sowas wie unmusikalisch. Ja? Und diese drei Modelle, die beziehen sich eben auf dieses tausendjährige Reich. Und deswegen haben sie diesen Namen Millennialismus, also 1000 Jahre Millennialismus. Und die Frage ist eben Prämillennialismus, bedeutet Jesus kommt vor diesem tausendjährigen Reich wieder. Oder Postmillennialismus bedeutet Jesus kommt nach diesem tausendjährigen Reich wieder. Und Amillennialismus bedeutet erstmal, ich gehe gleich auf die drei Modelle ein, dass dieses tausendjährige Reich nicht wörtlich verstanden werden muss als 1000 Jahre. So, und jetzt will ich dir diese drei Modelle vorstellen. Und im Prinzip kannst du anhand dieser drei Modelle für dich selber beantworten oder kannst du für dich selber die Frage beantworten, leben wir in der Endzeit? Prämillennialismus. Prämillennialismus bedeutet nochmal, Jesus kommt, bevor es ein tausendjähriges Reich kommt, Reich gibt. Das heißt, es gibt das, was in der Offenbarung auch beschrieben wird. Es ist so ein gängiges christliches Wort, die Trübsal, Drangsal in alten oder noch älteren Übersetzungen, Schreckensherrschaft kann man es auch nennen, die Zeit, in der der Antichrist hier auf der Erde herrschen wird. Dann kommt Jesus wieder, dann gibt es dieses wörtlich verstandene tausendjährige Reich, dann gibt es, das steht ja in dem im Text in Offenbarung 20, wird der Satan nochmal freigelassen, also so quasi ein letzter Aufstand, dann kommt das Gericht und dann die neue Schöpfung, neue Erde, Ewigkeit. Okay, also nochmal vom Zeitablauf her, wenn du Prämillennialismus sagst, ja, das ist mein Modell von der Endzeit, das bedeutet, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschheit und besonders Christen schrecklich leiden müssen. Das, was die Bibel dann eben Trübsal oder Drangsal oder Schreckensherrschaft des Antichristen nennt. Dann kommt Jesus wieder, dann gibt es dieses tausendjährige Reich, in dem der Teufel eingesperrt ist. Dann wird er nochmal freigelassen nach den tausend Jahren. Dann kommt das Gericht, der jüngste Tag sozusagen, wie es in der Bibel oft beschrieben wird. Und dann die neue Schöpfung, neuer Himmel, neue Erde. Und ich will dir ein paar Bibelstellen vorlesen, die diese Sicht unterstreichen. Matthäus 24, Vers 21 bis 24, sagt Jesus Folgendes, denn es wird eine Schreckenszeit sein, wie die Welt sie noch nie erlebt hat und auch nie wieder erleben wird. Also, das ist diese Trübsal, Drangsal, Schreckensherrschaft. Wenn diese Zeit der Not nicht abgekürzt würde, würde die gesamte Menschheit umkommen. Doch wegen der Auserwählten Gottes wird sie abgekürzt werden. Wenn irgendjemand zu euch sagt, schaut her, hier ist der Christus oder da ist er, beachtet ihn nicht. Denn falsche Erlöser und falsche Propheten werden überall auftauchen und große Zeichen und Wunder vollbringen, um selbst die von Gott Auserwählten zu verführen. Das alles wird also in dieser Zeit geschehen. Und auch einige, also zwei Verse aus dem Vers 16 und 17, aus dem 1. Thessalonicher 4, was ich vorhin gelesen habe, könnte man da hinzuziehen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu sein. Okay, das bedeutet eben dieser Prämillennialismus, dass Jesus wieder kommt, bevor dieses tausendjährige Reich ist. Und die Frage, leben wir in der Endzeit, in diesem Prämillennialismus, könnte man so beantworten, dass man sagt, wir nähern uns der Endzeit, aber wir sind noch nicht mittendrin. Die eigentliche Endzeit beginnt mit der sogenannten großen Trübsal, mit dem Auftreten des Antichristen und dann der Wiederkunft Christi. Aber man kann natürlich, da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen darauf rein, das wären 5 Podcast-Folgen. Man kann natürlich aktuelle Entwicklungen, Kriege, Naturkatastrophen, alles so moralisch, ethische und der Verfall, Israel, all diese Themen, die kann man natürlich also mit Bibelstellen abgleichen, hinschauen und sagen, oh, pass mal auf, das deutet alles darauf hin, dass wir da landen. So, das kann man machen. Eben Matthäus 24, es wird eine Schreckenszeit sein, wie die Welt sie noch nie erlebt hat und auch nie wieder erleben wird. Also das bedeutet, es wird schon heftig werden, aber es wird so heftig sein, wie es noch nie war und nie wieder sein wird. Und deswegen wäre jetzt für mich, wenn ich diesen Prämillennialismus von außen bewerten würde, würde ich sagen, nun, es haben schon viele von vor uns gesagt, dass es schlimm ist und Endzeit ist und so, und es wurde noch schlimmer. Und Christenverfolgung zum Beispiel nimmt weltweit zu. Wir erleben es auch hier in Deutschland, dass nicht mehr alles so frei und offen gesagt werden kann und darf, wie das noch vor 20, 30 Jahren der Fall ist, sondern gleich unter einer gewissen, ich gehe jetzt nicht genauer drauf ein, aber Sprachpolizei beanstandet wird, obwohl man lediglich biblische Positionen vertritt. So, das ist der sogenannte Prämillennialismus. Aber dann gibt es auch den Postmillennialismus. Das bedeutet, Jesus kommt wieder nach dem tausendjährigen Reich. Also das heißt, das Reich Gottes wächst und ob man das jetzt symbolisch oder wörtlich versteht, da könnte man sich dann eben nochmal unterscheiden. Also ob es 1000 Jahre sind und falls ja, wann haben die begonnen? Oder ob es eben symbolisch ist, 1000 Jahre sind einfach eine große Zahl. Dann kommt Jesus wieder und dann ist das Gericht. Bibelstellen dazu will ich dir gerne vorlesen. Zum Beispiel Matthäus 13, 31 bis 33 steht, Jesus benutzte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, aber es wächst zur größten Pflanze heran und wird so groß wie ein Baum, sodass die Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Auch das folgende Gleichnis erzählte Jesus. Das Himmelreich ist wie Sauerteig, den eine Frau zum Brotbacken gebrauchte. Obwohl sie eine große Menge Mehl nahm, durchdrang der Sauerteig doch den ganzen Teig. Also so ein stetiges Wachsen, nicht von Anfang an da, aber ein stetiges Wachsen. Oder Psalm 22, 28, die ganze Erde wird den Herrn anerkennen und zu ihm zurückkehren. Die Menschen aller Völker werden sich vor ihm verneigen. Und das ist natürlich schon eine großartige Zusage. Die Frage ist, kann man das so aus dem Zusammenhang reißen, diesen Vers, und was sagt dieser Vers genau? Das könnte natürlich schon bedeuten, oder man kann es in die Richtung interpretieren, dass es eben dieser Punkt ist, wo dieses tausendjährige Reich, wo ja die Herrschaft Jesu, positiv gemeint, ganz positiv, Herrschaft Jesu mit den Christen sein wird und die Menschen aller Völker werden sich vor ihm verneigen. Oder letzte Bibelstelle, 1. Korinther 15, 22 bis 26. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge. Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Danach wird das Ende kommen, wenn er Gott seinem Vater das Reich übergeben wird, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. Die Frage hier, leben wir in der Endzeit, würde man wahrscheinlich so beantworten, dass man sagt, nun, wir leben in einer Art messianischen Friedensreich als eine Art Form der Endzeit. Die Endzeit ist eine lange Phase der Ausbreitung des Evangeliums, in der die Welt zunehmend vom Reich Gottes durchdrungen wird und dieses in Anführungszeichen Millennium ist jetzt oder steht kurz bevor. Also, und nach dieser Phase wird die Wiederkunft von Jesus erfolgen. Aber wenn du dieses Millennium, diese 1000 Jahre eben sagst, es ist eine Phase der Ausbreitung des Evangeliums, dann würde ich mal sagen, mach deine Augen auf in den weltweiten Kontext. Ich habe das schon mal in einer der letzten Folgen gesagt. Dann siehst du, dass die Kirche Jesu weltweit stark wächst. Also Ist das das Millennium sozusagen, die Herrschaft Jesu mit seinen Nachfolgern? Matthäus 13, dieser Sauerteig eben als Bild, dass etwas beginnt und immer mehr durchsäuert wird. Jesaja 2, Völker strömen zum Berg des Herrn, Schwerter zu Pflugscharen. Oder eben auch die Korintherstelle von gerade eben, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Also so leben wir jetzt sozusagen in diesem tausendjährigen Reich jetzt schon drin. Oder, und jetzt kommt das letzte Modell, der Amillennialismus. Also Amillennialismus, A heißt ja immer nicht. Und das bedeutet, dass diese tausend Jahre nicht wörtlich genommen werden, sondern dass sie eher geistlich interpretiert werden. Das Millennium ist, also, und jetzt stampfe ich mal ganz viel Theologie wirklich in zwei Sätze zusammen, das geht eigentlich gar nicht. Es geht schon, ich würde dir halt nur gern ganz viele Theologen noch zitieren und Bücher und keine Ahnung was, die du dazu lesen kannst, genauso wie bei den anderen Modellen übrigens auch. Also das ist jetzt wirklich ein Riesenritt, schneller Ritt dadurch. Aber Amillennialismus bedeutet, dass dieses tausendjährige Reich eben nicht im Sinne von tausend Jahren verstanden wird, sondern, und das tun eigentlich die allermeisten Vertreter des Amillennialismus, dass sie sagen, die Endzeit, die hat schon längst begonnen. Die Endzeit ist die Gegenwart der Kirche. Die Endzeit begann, als Jesus gen Himmel fuhr. Also annähernd 2000 Jahre lang leben wir jetzt schon in der Endzeit, und dieses Millennium, diese tausend Jahre, werden eben nicht wörtlich verstanden, sondern Jesus kommt wieder, dann kommt das Gericht und die neue Schöpfung. Und all das, was in der Bibel auch steht an schrecklichen Dingen, auch in der Offenbarung, das wird in dieser Zeit geschehen. Natürlich, das wird geschehen, aber nicht, und jetzt könnte man noch den sogenannten Dispensationalismus mit reinnehmen, aber das erspare ich jetzt, kannst du einfach mal googeln, dann wird es nämlich ganz kompliziert. Sage ich jetzt nicht so viel dazu, weil es sonst auf Abwege führt, aber innerhalb dieses Denkens des Amillennialismus, dass man sagt, es gibt eben nicht dieses wörtliche tausendjährige Reich, werden all die anderen Dinge, die in der Offenbarung geschehen, eben auch mit hineingenommen. So, Bibelstellen dafür, zum Beispiel Johannes 18, Vers 36, Jesus, also Situation, Kontext ist Jesus vor der Kreuzigung, sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Das bedeutet, dass, wenn man jetzt mal das tausendjährige Reich nimmt, zum Beispiel als eben Reich Gottes sozusagen, das kann man nicht in irdischen, menschlichen Kategorien denken, weil es einfach nicht von dieser Welt ist, weil es einfach göttlich ist. So, das heißt, man kann es weder zeitlich, räumlich eingrenzen, noch gedanklich, rational. Oder Lukas 17, 20 bis 21. Eines Tages fragten die Pharisäer Jesus, wann wird das Reich Gottes kommen? Jesus erwiderte, das Reich Gottes wird nicht durch sichtbare Zeichen angekündigt. Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder es ist dort drüben, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also Jesus sagt hiermit, das Reich Gottes ist schon längst da. Markus 1, Vers 15, also ganz zu Beginn seines Wirkens, sagt Jesus, tut Buße, denn das Himmelreich, das Reich Gottes, ist nahe herbeigekommen. Also das heißt, Jesus lehrt eben auch nicht, dass das Reich Gottes irgendwann mal kommt, sondern es ist schon da. Leben wir in der Endzeit? Ja. Hier würde man sagen, in dem Modell des Amillennialismus, wir leben in der Endzeit, seit Jesus gen Himmel gefahren ist. Und diese 1000 Jahre aus Offenbarung 20, die sind eine symbolische Zahl und beschreiben eine lange Zeit zwischen Jesu erster und zweiter, also Wiederkunft in Anführungszeichen, also Wiederkunft hier auf die Erde. Und somit ist quasi die ganz gesamte Kirchengeschichte ist die Endzeit, in der Christus schon herrscht, aber halt verborgen. Ich will dir noch zwei Bibelstellen mitgeben, die das auch so ein bisschen belegen können. Hebräer 1, Vers 2 steht, in diesen letzten Tagen sprach er, Gott, durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin geschaffen und alles, was darin ist, geschaffen, und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Und Johannes 2, Vers 18, liebe Kinder, 1. Johannes 2, Vers 18, liebe Kinder, die letzte Stunde ist angebrochen. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, und es sind schon viele solche Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass das Ende der Welt gekommen ist. Nun, und diese Schriften, die sind nun mal schon einige Jahre alt. Was ist nun das Fazit? Ich habe dir, wie gesagt, im Schnelldurchlauf drei Modelle skizziert, und wie gesagt, wenn man das jetzt noch weiter spinnt oder also im positiven Sinne einfach weitergeht, dann gäbe es da schon noch andere Modelle mit dem Futurismus, Präterismus und eben auch dem Dispensationalismus. Aber das wäre ein bisschen viel vielleicht für eine Folge. Was ist das Fazit? Leben wir in der Endzeit? Die Antwort musst du selbst geben. Ausgehend davon, welches Modell du für biblisch am besten belegt und begründet findest. Ich habe dir für alle Modelle, und es ist auch nur holzschnittartig und einfach so als Appetizer sozusagen, als Aperitif, Bibelstellen für das jeweilige Modell gegeben. Und ich will hier nicht von einem richtig oder falsch sprechen bei manchen Modellen, denn wir werden sehen, wenn Jesus wiederkommt, welches Modell das richtige ist. Ja, dann wird es die Lösung geben. Bis dahin können wir nur im Glauben und im Vertrauen auf Jesus leben. Und deswegen will ich mit dir in dem letzten Teil dieses Podcasts mal hinschauen und fragen, was heißt es denn, endzeitlich leben? Also leben wir in der Endzeit? Dann kannst du sagen, ja, super, ja, nein, keine Ahnung, vielleicht. Aber die Frage ist doch eigentlich, warum sollte diese Frage relevant sein für mein Leben? Weißt du, mein Motto ganz ehrlich ist, egal welches Modell du denkst, es gibt nur eine Realität, ein Leben, ein Hier und Jetzt. Und es spielt keine Rolle, was du für ein Modell zugrunde legst. Das Leben geht weiter. Leider kenne ich manche Endzeit-Freaks, die wissen ganz genau, was richtig und falsch ist. Die wissen ganz genau, was jetzt dran ist für Gemeinde. Die wissen ganz genau, wie umzugehen ist mit Andersgläubigen. Das einzige Problem, sie drehen sich um sich selbst. Weil sie ja alles so genau wissen. Und wenn jemand nicht so unterwegs ist wie sie, dann ist das für sie schwierig. Und die Frage ist, wollte Jesus das? Wollte Jesus genau das, dass wir uns irgendwie um irgendwelche Endzeitfragen battlen, die dann mit dem Leben der Menschen wenig zu tun haben, und wir uns dann fragen, hey, warum ist unser Glaube so wenig ansteckend? Weißt du, endzeitlich leben, oder das ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen abstrakt, anders gesagt, die Frage, leben wir in der Endzeit, dass das eine Relevanz für mein Leben, für dein Leben hier und jetzt und heute hat. Das bedeutet für mich zum Beispiel, wir wissen, dass wir hier auf der Erde nur Gast sind und dass die Ewigkeit unser Zuhause ist. So wie es in dem wunderbaren Lied heißt, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Sich dieser Frage zu stellen, leben wir in der Endzeit, bringt mich automatisch dahin, dass ich sage, ja stimmt, ich bin hier auf der Erde nur Gast. Das ist nicht mein letztes Zuhause, mein Zuhause ist die Ewigkeit. Relevant ist diese Frage aber auch, weil das bedeutet, dass wir den Missionsbefehl von Jesus, also sein Vermächtnis, seine letzten Worte auf der Erde, dass wir dem Folge leisten und Menschen zu Jüngern machen. Und zwar spielt es da keine Rolle, weißt du, ob welches Modell du jetzt annimmst, ob du jetzt sagst, ob wir in der Endzeit leben oder nicht, ob du jetzt Prämillennialismus oder Amillennialismus oder was auch immer, Futurismus, whatever, spielt gar keine Rolle. Denn hier und jetzt und heute ist deine Aufgabe als Nachfolger von Jesus, dass du andere Menschen zu Nachfolgern von Jesus machst. Und wann dann Jesus wiederkommt, spielt keine Rolle. Das ist nicht entscheidend. Aber es hilft mir immer wieder, wenn ich über Endzeit und so weiter nachdenke, es hilft mir immer wieder, diesen Horizont zu haben und zu sagen, oh ja, stimmt, es gibt da ein großes Ziel, die Ewigkeit. Und meine Aufgabe ist es, noch viele Menschen dafür zu gewinnen. Oder endzeitlich leben oder eine Relevanz dieser Frage, Leben in der Endzeit, hat auch insofern, als dass wir wissen, dass das, was eben die Bibel Trübsal nennt oder Anfechtung, Anfeindung, Schreckensherrschaften und so weiter, das wird alles kommen. Und die Beschäftigung mit dieser Frage, Leben in der Endzeit, die ist für mich dann auch immer wieder so ein Moment, in dem ich sage, ja, Das Leben ist kein Ponyhof. Und Jesus hat auch nie gesagt, im Gegensatz zu Xavier Naidoo, dieser Weg wird ein leichter sein. Hat er nie gesagt. Römer 5, Vers 3 bis 5 steht, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Also, wir werden durch Gottes Wort immer wieder darauf hingestoßen und hingewiesen, hey, es wird Trübsal, Probleme, Sorgen, Ängste, whatever, Anfechtung, Anfeindung und so weiter kommen. Und die Frage ist nicht wann, die Frage ist nicht wie und ob, sondern wann. Und das ist eben auch so ein schöner, netter Nebeneffekt, wo ich ganz am Anfang eben meinte, warum wir merken, warum diese Frage wichtig ist, weil wir darauf hingestoßen werden. Weißt du, ich habe manchmal den Eindruck, Vielleicht ist das mit der nächsten Generation schon wieder anders, also mit der jetzigen nächsten Generation, also das sage ich als alter Mann, also ich meine damit die jetzigen jugendlichen Teenager. Vielleicht, nein, ich bin mir sicher, sie leben ihren Glauben auch deswegen anders, weil wir inzwischen, finde ich zumindest, in einer gesellschaftlichen Lage in Deutschland sind, in denen du nicht mehr so frei und offen alles predigen, also du kannst es noch frei und offen predigen, aber du wirst nicht nur dumm angemacht, sondern du wirst, Jesus hat mal gesagt, sie werden euch vor Gericht und in die Synagoge zerren. Ja, das werden sie tun. Das werden sie aber auch zum Beispiel innerhalb der Kirche tun, so vor kirchliche Ämter und Behörden. Jesus, also was Jesus mit der Synagoge damals meinte, ist bei uns die Kirche. Also es ist nicht mehr so easy. Und ich glaube, dass wir den Fehler machen, wenn du jetzt so mein Alter bist und noch älter, dass wir immer dachten so, ah ja, Glaube ist easy going. Da bekenne ich mich halt so Jesus, klar, manche finden es doof, aber ansonsten ist es ganz okay. Und das war es auch lange Zeit, aber das ist es seit einigen Jahren nicht mehr. Und die heutigen Jugendlichen und Teenager, die wachsen in dieser Zeit schon auf, wo sie merken, hey, mich zu Jesus zu bekennen, das kostet mich was. Und deswegen feiere ich so sehr deren Mut, wo ich manchmal denke, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht leidenschaftlich werde. Ich bin manchmal echt enttäuscht von langjährigen, jahrzehntelangen oft Christen, die lange nicht so mutig sind, so kühn sind, wie das unsere Jugendlichen und Teenager sind. Ich wünsche mir, dass unsere Teenager und Jugendlichen, die fest mit Jesus leben und so mutig sind, dass sie uns Alte lehren, mutig und kühn für Jesus zu leben. Endzeitlich leben oder eben eine Relevanz hat diese Frage, ob wir in der Endzeit leben, auch deswegen, weil sie mich immer wieder auf die Hoffnung, auf die Ewigkeit hin zieht. Weißt du, dir geht es, also ich könnte wetten, dir geht es ähnlich wie mir. Man verliert sich oft im Klein-Klein des Alltags, selbst im Gemeindeleben. Und immer wieder vergessen wir das große Ziel aus den Augen. Und es ist ein bisschen anders wie das, was ich vorhin meinte, dass die Ewigkeit eben unser Zuhause ist. Das ist eher so der große Bogen über allem. Aber was ich jetzt meine, weißt du, das sind so alltägliche Dinge. Oder dass es mich im Moment mal wieder challenged und mich ermutigt. Oh ja, stimmt, Mensch, meine Güte, ewige Leben kommt doch auf mich zu. Und der Zahnarztbesuch ist nur das Vorletzte, aber nicht das Ende. Und ein letzter Gedanke. Die Frage nach der Endzeit ist auch deswegen wichtig, weil hast du dir schon mal überlegt, warum dich Gott in dem Moment, als du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, nicht von dieser Erde entrückt hat? Ich lese dir mal, das sind die letzten Bibelverse für heute, keine Sorge. Das heißt keine Sorge, ich entschuldige mich doch nicht für Bibelverse. Johannes 17, 14 bis 18. Auch hier nochmal das Setting, ich finde es immer total wichtig, den Kontext zu sehen. Das ist innerhalb der sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Kannst du nachlesen in, also Johannes 13 ist ja die Fußwaschung und dann Johannes 14, 15, 16, 17, diese vier Kapitel. Da verabschiedet sich Jesus mit vielen, vielen Worten von seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung. Und ein Teil davon ist eben Johannes 17 und da lese ich jetzt mal die Verse 14 bis 18. Da sagt Jesus, er sagt es nicht, er betet es, zu Gott in dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet: Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Das ist dein Auftrag. Das ist dein Auftrag. Leben wir in der Endzeit? Was ist deine Antwort darauf? Natürlich denkst du, ey, ich würde jetzt eigentlich gerne wissen, was der David denn denkt oder antwortet. Ja, meine Antwort ist ja. Aber wie gesagt, die viel entscheidendere Frage ist: Lebst du jetzt so, dass diese Frage nach der Endzeit dein Leben im Hier und Jetzt beeinflusst, dass du Salz und Licht bist, dass du Menschen auf Jesus aufmerksam machst, dass du dich nicht klein kriegen lässt, dass du aber auch nicht Angst hast oder verzweifelst, weil du nämlich das große Bild vor Augen hast und weißt, hey, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Lebst du so, dass Menschen durch dich auf Jesus nicht nur aufmerksam werden, sondern im Glauben wachsen und wirklich Nachfolger werden? Denn das kannst du immer, egal welches Modell du vertrittst. Unsere Aufgabe ist es nicht, über Endzeitmodelle zu streiten oder uns da endlos dran aufzuhalten. Wir haben einen viel wichtigeren Auftrag in dieser Welt. Und weißt du, und das ist in dieser, und dadurch ist wahrscheinlich diese Buchreihe, jetzt komme ich zurück zum Anfang, Finale oder Left Behind auch so durchgestartet, weil sie halt diese Schreckensherrschaft des Antichristen, das, was die Bibel Trübsal, Drangsal und so weiter nennt, sehr episch ausgebreitet und dargestellt hat. Und ich sag dir eins, weil du dich vielleicht gefragt hast, hey, warum kommt das nicht vor? Soll ich dir was sagen? Weil es mir egal ist. Mir ist doch egal, welche Leiden auf uns zukommen werden, weil ich kann es nicht ändern. Was ich aber tun kann und was du tun kannst, ist, dein Leben als Christ zu leben. Und je schlimmer es wird, desto herausfordernder wird es für uns werden. Und dann ist doch die Frage, was ist wichtiger? Dich mit allen möglichen Gedanken zu beschäftigen, wie diese Trübsal aussehen kann, was das Zeichen des Tieres bedeutet, die Zahl 666 und all das, was in der Offenbarung steht. Du kannst dir da ganz viele Gedanken drüber machen, das kannst du machen. Ich bezweifle nur ganz stark, dass es dir dann in dem Moment, in dem Anfechtungen, Anfeindungen, Trübsal kommen, hilft. Denn das Einzige, was uns hilft, ist, dass wir zu Jesus aufschauen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist auch so ein bisschen meine Kritik, will ich vielleicht mal so ein bisschen sagen, an zu viel Beschäftigung mit so Endzeitfragen, dass es uns wegzieht im dümmsten Fall vom Eigentlichen. Es sei denn, es geht ja so ein bisschen ähnlich wie mir, dass diese endzeitlich Leben oder diese Frage danach dich eben auch auf all das bringt, was ich dir gerade gesagt habe. Aber wenn dein Fokus nur noch das ist, herauszufinden, was meint Offenbarung XY ganz genau und wie sieht die Trübsal aus, der Antichrist, das Tier und so weiter, das ist schon gut zu wissen. Also verstehe mich nicht falsch, es ist gut zu wissen, es ist gut, die Bibel zu lesen und danach zu wissen und zu verstehen, was wir gelesen haben. Aber das Zentrum ist was anderes, nämlich Jesus und sein Auftrag, dass Menschen zu Jüngern werden. Und dennoch beschäftige dich mit der Frage, leben wir in der Endzeit? Beschäftige dich damit, denn damit verbunden sind ja weitere Fragen wie, was kommt nach dem Tod? Was gibt mir Hoffnung? Was ist meine Bestimmung? Wieso bin ich hier auf der Welt? Wer hat am Ende das Sagen? Wer gewinnt? Und das sind natürlich auch Fragen, die sich Menschen stellen. Andere Menschen, Freunde von dir, Bekannte, Familie, die vielleicht gar keine Christen sind oder auf einem Weg sind, und darauf brauchen wir Antworten. Und ich glaube, dass eine gute, gesunde Beschäftigung mit der Frage, ob wir in der Endzeit leben, uns darauf auch Antworten geben. Und das wünsche ich dir wirklich sehr von Herzen. Ich wünsche dir so sehr, dass die Beschäftigung mit dieser Frage, ob wir in der Endzeit leben, dass sie dir in deinem Glauben in einer Tiefe hilft, die weit über das hinausgeht, dass wir sagen können, wie gesagt, aber davon habe ich mich schon abgegrenzt, in so und so vielen Jahren könnte es soweit sein oder die Trübsal könnte so und so aussehen oder was mit dem Zeichen an Hand und Stirn gemeint ist, das könnte das und das sein. Boah, was ich da schon alles im Laufe meines Christseins gehört und gelesen habe, ey, das reicht für ein schlechtes Buch. Also deswegen, beschäftige dich mit der Frage, aber lass zu, dass sie dich immer wieder zu Jesus führt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann beschäftigst du dich auf keine gute Weise damit. Am Ende muss es um Jesus gehen. Nicht um dich, nicht um irgendwelche Theorien, nicht um diese Welt, nicht um den Teufel. Um Jesus. Denn er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich wünsche dir sehr und ich hoffe, dass diese Folge dir geholfen hat, da im Glauben auch zu wachsen. Würde mich freuen, wenn du sie weiterleitest, kommentierst, likest und vielleicht auch jemandem den Link dazu schickst, bei dem du denkst, boah, das wäre gut, wenn er das hören würde. Egal aus welchem Grund, ich würde mich riesig freuen, auch wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin sage ich ciao und wünsche dir Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.